Er gab mir den Umschlag. Er war geöffnet.
Ich hab sie belogen, wie immer, sagte er.
Ich schaute hinein. Er enthielt ein Bündel handgeschriebener Blätter.
Haben Sie sie gelesen?
Fragte ich. Der Alte nickte langsam.
Was steht denn drin?
Er schaute auf. Seine Lippen zitterten. Ich hatte den Eindruck, er sei um Jahre gealtert seit dem letzten Mal, wo ich ihn gesehen hatte.
Es ist die Geschichte, die Sie gesucht haben, Daniel. Die Geschichte einer Frau, die ich nie kennengelernt habe, obwohl sie meinen Namen trug und mein Blut hatte. Jetzt gehört sie Ihnen.
Ich steckte den Umschlag in die Manteltasche.
So sehr ich mich auch bemühe, ich kann mich an sie nur erinnern, als sie noch ein Mädchen war. Als Kind war sie sehr schweigsam, wissen Sie. Am meisten haben ihr Märchen gefallen. Immer hat sie mich gebeten, ihr Märchen vorzulesen, und ich glaube nicht, dass je ein Kind früher lesen gelernt hat. Sie wollte auch Geschichten erfinden und Schriftstellerin werden. Ihre Mutter sagte, es ist alles deine Schuld, Nuria betet dich an, und da sie denkt, du liebst nur Bücher, will sie eben Bücher schreiben, damit du sie auch liebst.
Der Alte wandte sich ab, und ich ging zur Tür. Ich stand bereits auf der Schwelle, als seine Stimme mich rief, beinahe flüsternd.
Daniel, seien Sie sehr vorsichtig.
Auf der Straße war es, als schleppe sich die Schwärze übers Pflaster, dicht auf meinen Fersen. Ich ging schneller und behielt dieses Tempo bei, bis ich zu unserer Wohnung kam. Beim Eintreten sah ich meinen Vater mit einem Buch auf seinem Sessel sitzen. Es war ein Fotoalbum. Da trat ich, ohne recht zu wissen, warum, zu ihm und umarmte ihn. Überrascht umarmte er mich ebenfalls.
Daniel, ist dir nicht gut?
Ich drückte ihn kräftig. Ich hab dich lieb, sagte ich leise. Die Glocken der Kathedrale schlugen Mitternacht, als ich Nuria Montforts Manuskript zu lesen begann. Ihre kleine, ordentliche Schrift erinnerte mich an die Reinlichkeit ihres Schreibtischs, als hätte sie in den Worten den Frieden und die Sicherheit gesucht, die ihr das Leben versagt hatte. Nuria Montfort. Bericht. 1933 bis 1955. Julian Carax und ich lernten uns im Herbst 1933 kennen. Julian verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit abendlichem Klavierspielen in einem Animierlokal, und des Nachts schrieb er. Die Inhaberin des Lokals, eine gewisse Irène Marceau, verkehrte mit den meisten Pariser Verlegern, und dank ihrer Bitten, Gefälligkeiten und Indiskretionsdrohungen hatte Julian in verschiedenen Verlagen mehrere Romane veröffentlichen können, mit katastrophalem kommerziellen Ergebnis. Für einen Spottpreis, der die Übersetzung der französisch geschriebenen Originale ins Spanische durch den Autor einschloss, hatte Capistani die Exklusivrechte erworben, um Carax Werke in Spanien und Südamerika herauszugeben. Trotz aller Misserfolge bekamen wir alle 2 Jahre von Julian ein neues Manuskript, das Capistani immer bedenkenlos akzeptierte, da er mit dem Autor eine Verpflichtung eingegangen sei. Schließlich bedeute Gewinn nicht alles und gute Literatur müsse man fördern. Neugierig fragte ich ihn eines Tages, warum er weiterhin Romane von Julian Carax veröffentliche und dabei regelmäßig Geld verliere. Wortlos ging er zu seinem Regal, zog eines von Julians Büchern heraus und forderte mich auf, es zu lesen. Das tat ich. 2 Wochen später hatte ich sie alle gelesen. Diesmal lautete meine Frage, wie es möglich war, dass wir von diesen Romanen so wenig Exemplare verkauften.
»Ich weiß es nicht«, sagte Capistani, »aber wir werden es weiterhin versuchen.«
Die Person von Julian Carax interessierte mich immer mehr. Alles mit ihm Zusammenhängende war von Geheimnis umgeben. Zumindest 1 oder 2 Mal monatlich rief jemand an und fragte nach Julian Carax Adresse in Paris. Bald merkte ich, dass es immer dieselbe Stimme war, die sich jedes Mal als jemand anders ausgab. Ich sagte jeweils bloß das, was schon auf der letzten Seite der Bücher stand, dass Julian in Paris wohnte. Mit der Zeit meldete sich der Mann nicht mehr. Für alle Fälle hatte ich Julians Adresse aus den Verlagsarchiven gestrichen. Monate später fiel mir zufällig ein Ordner mit Rechnungen in die Hand. Einerseits waren es die, welche die Druckerei für die Herstellungskosten von Julian Karaks Büchern an Senor Capistani schickte. Andererseits waren es Kopien der Rechnungen, die Capistani seinerseits an jemanden schickte, der diese Kosten in voller Höhe übernahm. Es war ein Mann, der mit dem Verlag nichts zu tun und von dem ich noch nie gehört hatte. Miquel Moliner. Aber die Druck- und Auslieferungskosten waren wesentlich niedriger als die Senor Moliner fakturierte Summe, was bedeutete, dass der Verlag Geld verdiente, indem er Bücher druckte, welche direkt in ein Lager wanderten. Ich schrieb mir die Adresse dieses Miquel Moliner auf. Monatelang trug ich sie mit mir herum, ehe ich es wagte, ihn aufzusuchen. Schließlich siegte mein Gewissen und ich ging zu ihm, um ihm zu sagen, dass Capistani ihn übers Ohr haue. Er lächelte und sagte, er wisse es. Ich fragte ihn, ob er derjenige sei, der so oft angerufen habe, um Karaks Adresse herauszufinden. Er verneinte und schärfte mir mit ernster Miene ein, diese Adresse niemandem zu geben, niemals. Miquel Moliner war ein rätselhafter Mann. Er lebte allein in einem höhlenartigen, halb zerfallenen Palast, der zur Erbschaft seines Vaters gehörte, eines Industriellen, der mit der Fabrikation von Waffen und, wie es hieß, als Kriegsgewinnler reich geworden war. Miquel führte ein fast mönchisches Leben und ließ es sich angelegen sein, das in seinen Augen blutbesudelte Geld für die Restaurierung von Museen, Kathedralen, Schulen, Bibliotheken und Krankenhäusern durchzubringen und sicherzustellen, dass die Werke seines Jugendfreundes Julian Karaks in seiner Geburtsstadt veröffentlicht wurden. »Geld habe ich mehr als genug, Freunde wie Julian aber fehlen mir«, sagte er als einzige Erklärung. Er verließ selten das Grundstück seines kleinen Palastes, in dem er nur den oberen Stock bewohnte. Dort hatte er sein Büro eingerichtet, wo er fieberhaft Artikel und Kolumnen für mehrere Madrider und Barceloneser Zeitungen und Zeitschriften verfasste, technische Texte aus dem Französischen und Deutschen übersetzte, sowie Lexika und Schulbücher stilistisch überarbeitete. Miquel Moliner war besessen von der Krankheit des Büßerfleißes. Aber er prahlte nicht mit seinem Arbeitsethos, sondern machte sich über seinen Produktionszwang lustig und nannte ihn eine harmlosere Art der Feigheit. Beim Arbeiten braucht man dem Leben nicht in die Augen zu schauen. Fast ohne es zu merken, wurden wir gute Freunde. Miquel erzählte mir von Büchern, von seinem angebeteten Dr. Freud, von Musik, vor allem aber von seinem alten Freund Julian. Er bewunderte Julian. Und durch seine Worte und Erinnerungen entdeckte ich ihn allmählich, machte mir in seiner Abwesenheit ein Bild von ihm. Ein Jahr nachdem wir uns kennengelernt hatten, gestand mir Miquel Moliner, er habe sich in mich verliebt. Ich sagte ihm, ich schätze ihn über alles, er sei mein bester Freund geworden, aber verliebt sei ich nicht in ihn. Er sagte, das wisse er bereits. Du bist in Julian verliebt, weißt es aber noch nicht. Im August 1933 kündigte mir Julian brieflich an, er habe das Manuskript eines neuen Romans mit dem Titel »Der Kathedralendieb« beinahe beendet. Im September schickte mich Capistani nach Paris, um Julian zu besuchen und seinen jüngsten Roman mitzunehmen.